Bernadette und Marcel, ich will mit euch gerne über das Leben und Wirken von Margarete Schütte-Lihotzky ins Gespräch kommen. Ihr habt beide zusammen ein Sammelband über Schütte-Lihotzky herausgegeben. Ich würde euch am Anfang gern so ein bisschen nach eurer persönlichen Motivation fragen, nach eurem persönlichen Interesse. Wie seid ihr denn auf Margarete Schütte-Lihotzky jeweils aufmerksam geworden? Und was hat euch an dieser Frau fasziniert? Vielleicht da zuerst Bernadette.
Also ich bin von meiner Ausbildung her Kunsthistorikerin bzw. Architekturhistorikerin. Und bin eigentlich schon sehr früh im Verlauf des Studiums auf Margarete Schütte-Lihotzky aufmerksam geworden. Bin seit mehr als 12 Jahren an der Universität für angewandte Kunst, wo im Archiv der Nachlass dieser Architektin liegt. Und das ist eigentlich dort jener Bestand, der wahrscheinlich der am meisten beforschteste ist, sowohl von Studierenden bis zu Forschenden international, die ins Archiv kommen und zu ihr arbeiten. Und interessant war eigentlich in den letzten Jahren, dass neue Fragen an das Material gestellt wurden. Und so kam es dann auch zu der Idee, zuerst eine Tagung und dann letztlich so ein Sammelband zusammenzubringen mit verschiedenen neuen Perspektiven.
Ja, ich bin anders als Bernadette kein Architektur- oder Kunsthistoriker, zumindest nicht im Hauptfach. Ich habe Kunstgeschichte im Nebenfach studiert und da ist mir tatsächlich Margarete Schütte-Lihotzky auch das erste Mal begegnet. Dann war aber wirklich ein langen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, hatte ich keine Berührungspunkte zu ihr und habe mir dann vor einigen Jahren eher zufällig das Buch Erinnerungen aus dem Widerstand gekauft, wo sie über ihre Aktivität gegen die nationalsozialistische Diktatur berichtet und habe mich in diesem Zusammenhang einfach nochmal mit ihrem Leben beschäftigt und festgestellt, dass sie eben ein sehr spannendes Leben hatte. Es war ja ein sehr langes Leben, fast 103 Jahre. Das gesamte 20. Jahrhundert bildet sich in diesem Leben ab und sie war tatsächlich ganz oft so an den Hotspots dieses 20. Jahrhunderts. Sie war im neuen Frankfurt, im roten Wien, sie war in der Sowjetunion zur Zeit der Industrialisierung, sie war im Widerstand gegen die Nazis, sie war in Frankreich im Exil und sie war dann später in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eben auch ein Opfer des Antikommunismus, der im Kalten Krieg sehr stark war. Und das fand ich eigentlich, sozusagen war für mich ein Anlass, mich mit dieser Figur zu beschäftigen, dass es eben dieses sehr, sehr lange Leben gibt und ich dann eben auch festgestellt habe, dass viele Epochen in diesem Leben auch noch nicht besonders gut erforscht sind. Und das hat dazu geführt, dass ich mich eben intensiver damit beschäftigt habe und an einer Biografie zu Margarete Schütte-Lihotzky arbeite.
Marcel, du hast jetzt schon ein paar der Lebensstationen von Schütte-Lihotzky quasi aufgezählt. Ein paar von diesen Stationen wollen wir uns im Gespräch auch anschauen. Wenn wir uns ihr annähern, dann vielleicht zunächst. Sie ist ja im Jahr 1897 in Wien geboren. Später ist sie als erste weibliche Architektin Österreichs bekannt geworden. Welche Wege haben denn Schütte-Lihotzky überhaupt zur Architektur geführt?
Ja, vielleicht darf ich beantworten. Sie hat an der Wiener Kunstgewerbeschule studiert, und zwar während des Ersten Weltkriegs. Man muss dazu sagen, die Kunstgewerbeschule wurde in den 1860er Jahren gegründet und dort konnten von Anfang an junge Frauen oder Frauen studieren und eigentlich alle Fächer nur mit entsprechenden Einschränkungen. Und das Fach der Architektur ist ja lange bis weit ins 20. Jahrhundert hinauf eine Männerdomäne gewesen. Das heißt, man konnte durchaus zwar Architektur studieren und es haben auch andere Frauen neben Schütte-Lihotzky, wie sie damals hieß, noch unverheiratet, auch Architektur studiert. Man muss allerdings in den Klassenkatalogen, kann man dann gut sehen, die Themen, mit denen sich die meisten Studentinnen damals beschäftigt haben, waren dann doch klassisch weiblich konnotiert, also Interieuraufgaben und so weiter. Aber es gab durchaus auch andere Studienkolleginnen. Und dort an der Kunstgewerbeschule hatte sie dann eigentlich wichtige Impulsgeber, unter anderem den heute leider ziemlich vergessenen Oskar Strinner, dann Architekt. Und sie hat so am Anfang in der Orientierungsphase des Studiums da eigentlich mal hineingeschnuppert und gesehen, wie weitgreifend eigentlich die Architektur in sämtliche Lebensbereiche hinein langt und dass sich hier auch Kunstaspekte sehr gut verbinden lassen mit sozialen Aspekten. Und ich denke, ganz zentral war dann, dass die Studierenden dann immer wieder aufgefordert wurden, bei verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen. Darunter war auch ein Wettbewerb, also wir sind da in der Zeit des Ersten Weltkriegs, wie gesagt, und war einer zu einem Siedlungsbau bzw. zu einer Arbeitersiedlung. Und Schütte-Lihotzky kam aus einem gutbürgerlichen, bildungsaffinen Familienhaus, hatte also wenig Berührungspunkte eigentlich mit anderen sozialen Schichten, vor allem mit der Arbeiterschaft. Und Frinert hat ihr empfohlen, wenn sie diesen Wettbewerb, wenn sie da teilnehmen möchte, dann sollte sie sich doch mal vor Ort eigentlich die Lebensbedingungen und so weiter ansehen. Und das war, wie sie selber dann beschrieben hat, mehrfach ein produktives Schockmoment. Und hier war für sie klar, dass Bauen sozusagen nicht nur künstlerische Aspekte hat und jetzt technische oder formale Aspekte, sondern einfach eine starke Verantwortung und einen sozialen Impetus mit beinhalten muss. Und ich glaube, diese Dinge, die hat sie ihr Leben lang dann mitgenommen.
Genau, so lernt man Schütte-Lihotzky auch ein bisschen kennen, wenn man euer Buch durchblättert, eine Architektin, die eben gebrauchsorientiert arbeitet, die gerade da drin auch eine moderne und rationale Architektur anstrebt und die eben einen starken Fokus auf die Lebensumgebung legt und auf die Anforderungen des Alltags. Vielleicht können wir uns genau in dem Zusammenhang ein Projekt von ihr anschauen, das auch in dem Buch von euch mit vorkommt. Nämlich im Jahr 1921 hat sie ja zusammen mit dem Architekten Adolf Loos Entwürfe für die Wiener Siedler Bewegung erarbeitet. Das findet ja statt vor dem Hintergrund der Wohnungsnot in Wien auch nach dem Ersten Weltkrieg und es sind eben sozusagen diese Hüttensiedlungen entstanden und nun hat Schütte-Lihotzky da Entwürfe erarbeitet, die ja so angelegt waren, dass die Bewohner dieser Hütten quasi selbstständig und ohne dass sie jetzt sozusagen einen professionellen Menschen zur Hilfe holen müssen, auch ihre Hütten baulich erweitern können und sie sozusagen wie so ein Bausystem da entwickelt und das ist was, wo bei mir ganz viele Gedanken beim Lesen auch angeschossen sind, was für ein Spannungsverhältnis oder Widerspruchsverhältnis sowas vielleicht ersteht, weil einerseits kann man sagen, ja, das knüpft ganz konkret an den Bedürfnissen von Proletarisierten an, auf der anderen Seite vielleicht eben ja auch die individualisierte Lösung, wo die Architektur versucht, was zu lösen und weniger sozusagen eine gesellschaftliche Lösung von einer tatsächlichen Armut. Bernadette, wie würdest du so ein Projekt da vielleicht einordnen?
Also zum einen, das war eine ganz große Bewegung, die sich ja jetzt in vielen Städten gegeben hat, weil die Wohnungsnot sehr groß war. In Wien war sie besonders groß, aber ich denke in vielen anderen großen Städten auch. Und Schütte-Lihotzky hatte zwar während dem Studium, wie schon vorher erwähnt, zwar einen sozialen Impetus bekommen, aber eine richtig starke Politisierung ist sicher auch erst in ihrer Arbeit nach dem Ersten Weltkrieg passiert. Also das heißt, sie sah sich schon als Teil auch dieser Bewegung. In Wien war es so, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, in Wien gab es nach dem Ersten Weltkrieg eine sozialdemokratische Regierung, die also mit Unterbrechung der NS-Zeit eigentlich durchgehend bis heute, kann man sagen, mehr oder weniger Bestand hat. Und die aber ganz viele sozialreformatorische Aspekte, also Gesundheitssystem erfasst hat, Wohnungssystem, Hygienemaßnahmen, auch in der Bildungsreform und so weiter weit gegriffen hat. Man kann da natürlich jetzt auch sehr viel dran kritisieren, aber es war eine große Aufbruchstimmung. Und Schütte-Lihotzky hat sich eigentlich immer in so einer Trias von, ich sage jetzt politisch, sozialer Verantwortung, aber auch als Architektin, das heißt jetzt auch von oder als Ingenieurin, Architektin sozusagen in der Konstruktion das Leben zu verbessern und auch künstlerisch Aspekten gesehen. Künstlerisch, warum erwähne ich das? Weil natürlich sie nicht vom Himmel gefallen ist. Sie hat erstens studiert und war in einem Umfeld und hat gelernt, wie macht man gute Grundrisse. Es gibt den Ausspruch von Heinrich Zille, den erwähnt sie mal, man kann mit einer schlechten Wohnung auch einen Menschen umbringen. Also wird das jetzt sinngemäß formuliert. Das heißt, diese Siedlerbewegung, die du erwähnt hast, das waren Leute, die einfach sich das Land angeeignet haben und zunächst einmal wirklich mit primitivsten Mitteln sich Dinge zusammengezimmert haben. Und man hat dann versucht, muss man schon auch sagen, von Seiten der Stadtregierung diese Dinge zu kanalisieren und hat dann Architekten und eben auch eine Architektin, Schütte-Lihotzky, dazu gebracht, hier Möglichkeiten anzubieten, eben Grundrissformen oder Baumöglichkeiten zu entwickeln, so heute etwas ein Do-it-yourself-System, dass die Leute damit sozusagen besser über die Runden kommen und diese Dinge gut planen können. Sie hat etwa ein sogenanntes Kernhaus entwickelt. Das heißt, man hat zunächst auf sehr, sehr geringem Raum so eine Art Kernhaus gebaut und wenn dann die Möglichkeiten dazu bestanden haben von den Materialien, auch durchaus in Gemeinschaftsarbeiten, also man hat sich gegenseitig geholfen, diese Dinge dann auszubauen, Zimmer zu ergänzen, einzelne Teile des Hauses und so weiter. Das heißt, das war so ein System. Ich denke, dieses System kann man in vielen Dingen kritisieren, aber es war so ein Grassroots-Movement am Anfang und wurde dann sozusagen in verschiedene Formen der Organisation halt übergeführt.
Was es im Wien der 20er Jahre gab, war natürlich auch eine Auseinandersetzung darüber, wie man sozusagen dieser Wohnungsnot begegnet. Und da gab es ja tatsächlich zwei Konzepte. Also das eine ist das, was eben in dieser frühen Siedlungsbewegung dann angewandt wurde. Also wie du gesagt hast, ein eher individualisiertes. Also Leute besetzen das Land und Architektinnen und Architekten unterstützen sie dabei, eben eigene Hütten zu bauen. Und das andere ist, wofür das rote Wien der 20er Jahre dann ja auch bekannt geworden ist, sind diese großen Wohnblocks, die dann vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 20er Jahre entstanden sind, mit Gemeinschaftseinrichtungen, mit was weiß ich, Kindergärten, Küchen, Waschküchen und so weiter. Was aber eben auch durchaus kritisiert wurde, weil es natürlich ein sehr paternalistischer Ansatz war, den die Sozialdemokratie dort eben durchgeführt hat.
Vielleicht stoßen wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal auf ähnliche Diskussionspunkte. Wenn wir uns zunächst den weiteren Lebensweg von Schütte-Lihotzky anschauen, dann ist ja eine wichtige Station, dass sie im Jahr 1926 nach Frankfurt am Main geht und dort im Hochbauamt eine Anstellung in der Typisierungsabteilung bekommt. Welche Wege haben Sie denn nach Frankfurt geführt?
Nach Frankfurt ist sie von Ernst May geholt worden. Ernst May war Stadtbaudirektor in Frankfurt und hatte Margarete Lihotzky in den Jahren zuvor in Wien kennengelernt. Und in Frankfurt hat er eben auch war er beteiligt daran, ein großes Stadtbauprojekt durchzuführen, das sogenannte Neue Frankfurt, wo ähnlich wie in Wien, nicht in so einem großen Maßstab, aber doch tausende Wohnungen gebaut wurden, aber eben auch, was weiß ich, neues Stadtwappen entworfen wurde, Leuchtreklamen, Straßenbahnhaltestellen, eine eigene Schriftart ist in diesem Klima entstanden. Und er hat eben Margarete Lihotzky gefragt, ob sie da mitarbeiten will, wie viele andere Architekten dieser Zeit. Und so ist sie dann in Frankfurt gelandet und hat für 5 Jahre etwa dort gearbeitet.
In Frankfurt ist Margarete Schütte-Lihotzky ja an der Entwicklung der Frankfurter Küche beteiligt, die ja so als Prototyp der Einbauküche gilt und die ja auch eigentlich so ein bisschen den Ruhm von Schütte-Lihotzky begründet hat. Das fand ich auch ein bisschen lustig in eurem Buch, weil ihr da ja immer wieder betont, nun, man darf das Leben und Werk von Margarete Schütte-Lihotzky natürlich nicht auf die Frankfurter Küche reduzieren und fast so ein bisschen darüber auch gescherzt wird. Trotzdem wird natürlich auch in eurem Buch über die Frankfurter Küche geschrieben. Ich will hier gerne auch kurz drauf eingehen, was ist die Frankfurter Küche denn für ein innenarchitektonisches Konzept?
Also ich denke, ganz prinzipiell muss man sehen, dass die Küche als Typus bis zu der Zeit kaum eigentlich relevant war. Das heißt, die Küche gab es natürlich, aber sie stand nicht im Zentrum der Planungs- oder der Designaufgabe. Das heißt, die Küche kommt entweder aus dem bäuerlichen Bereich oder in großbürgerlichen oder adeligen Kontexten war das natürlich ein Raum, wo Personal oder Gesinde gearbeitet hat. Das heißt, die Küche jetzt in der Moderne in den Fokus zu rücken und sie durchzudesignen und durchzuentwickeln, das ist ein neuer Aspekt. Und Schütte-Lihotzky, das ist, denke ich, ihr Masterpiece in dem Sinn. Damit hat sie sich in die Architektur- und Designgeschichte eingeschrieben. Gleichzeitig hat sie viele andere Dinge gemacht. Und wenn wir sowohl bei der Tagung als auch bei der Konzeption unseres Sammelbandes halt immer in so einer, wie soll ich sagen, in einer positiv-kritischen Haltung diesem Masterpiece gegenüber, dass sie schon natürlich Erwähnung und ihren Platz finden sollte, aber ihr ganzes Leben und Schaffen nicht nur auf diese Küche reduziert sein soll. Und ich denke, da kommen viele Dinge, ihren Ruf hat sie sicher dadurch, weil diese Küche in Frankfurt ja an die 10.000 Mal eingebaut wurde und damit ihr Name eng verbunden war. Sie selber sagt ja, dass Ernst May, der erwähnte Hochbaudirektor in Frankfurt, gemeint hat, das wäre auch werbetechnisch gut, wenn das eine Frau entwickeln würde oder das Namen hinter dieser Küche stehen würde, dass ich das auch besser sozusagen vermitteln ließe. Und für sie war aber wichtig, es gab Vorstudien natürlich, wie ein gut geführter Haushalt optimal ökonomisch, zeitökonomisch und auch von den körperlichen Anstrengungen am besten zu bewältigen wäre. Und da war sie auch nicht alleine in dieser Zeit. Aber ich denke, dadurch, dass die Küche so oft eingebaut wurde, ist die Idee oder die Geschichte der Einbauküche ganz stark mit ihr verbunden worden, auch in weiterer Folge, also kanonisiert worden eigentlich.
Sie war stark vom Taylorismus beeinflusst, was eben auch zu dieser Zeit für viele Personen galt, vor allen Dingen natürlich Leute in den Ingenieurberufen und eben auch Leute sozusagen, die auf der politischen Linken standen, die erstmal diesem Konzept der Vereinfachung, der Automatisierung, der Modularisierung erstmal gar nicht so kritisch gegenüber standen. Vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was Bernadette gesagt hat. Sie selber hat sich ja auch immer dagegen gewehrt, auf diese Küche reduziert zu werden. Also es gibt diesen bekannten Ausspruch von ihr, wenn ich gewusst hätte, dass immer alle nur über diese verdammte Küche sprechen, dann hätte ich sie niemals gebaut, weil das ist natürlich auch ein Aspekt. In ihrem langen Leben ist diese Küche natürlich ein sehr kurzer Zeitraum, eine kurze Epoche. Ab den 30er Jahren hat sie keine Küchen mehr gebaut, sondern vor allen Dingen Kindergärten und andere Dinge. Und das hat sie natürlich geärgert, dass sie immer wieder nur auf diese Küche angesprochen wurde.
In Frankfurt passiert ja was, das sich im Leben von Schütte-Lihotzky öfter wiederholen wird, nämlich, dass sie auf der einen Seite ja Anerkennung bekommt für ihre Expertise, für ihre gute Arbeit, dass sie andererseits aber als Frau ja eine geringere Entlohnung erfährt als ihre männlichen Kollegen. Und Bernadette, du hast ja einen interessanten Artikel darüber geschrieben, wie Schütte-Lihotzky in ihren eigenen Erinnerungen mit diesem Umstand, mit diesem Missstand umgegangen ist. Wie hat sie denn selbst auf diese Ungleichbehandlung reflektiert?
Also Schütte-Lihotzky wuchs in einer Familie auf, wo sie von Anfang an große Unterstützung hatte in all den Dingen, die sie lernen und machen wollte. Also den Eltern war wichtig, dass sie auch einen ordentlichen Beruf ergreifen sollte und haben sie dann letztlich nach ersten Zögern, dass sie Architektin werden wollte, auch hierbei unterstützt. Das heißt, sie hatte ein großes Selbstverständnis und großes Selbstbewusstsein von vornherein. Sie erwähnt eigentlich nie, dass sie in irgendeiner Form groß diskriminiert worden wäre als Frau. Und ich denke auch dadurch, dass sie sehr spät beginnt, also wirklich in ihren späten 80er, 90er Jahren, ihre autobiografischen Schriften niederzulegen, dass sie hier im Rückblick viele Dinge auch gerne ausblendet. Unter anderem eine schlechte Bezahlung. Sie erwähnt es, wenn dann nur am Rande, dass sie auch während der Wirtschaftskrise in den 20er Jahren, da war sie dann schon verheiratet, ihren Job aufgeben musste, wenn nur da ein Ehepartner, in dem Fall natürlich der Mann, seinen Arbeitsplatz behalten konnte. All diese Dinge, die streift sie nur oder blendet sie aus. Für sie ist, glaube ich, ganz zentral, was ist ihr Wert, was war ihre Botschaft, was war ihre Aufgabe als Architektin, die sie immer auch in einer politischen Dimension sah. Und da ließ sie dann schon gern mal einige Dinge gerne unter den Tisch fallen.
Im Jahr 1930 ist Schütte-Lihotzky ja zusammen mit ihrem Mann Wilhelm Schütte in die Sowjetunion gegangen, zusammen mit einer Gruppe von Kollegen. Und als ich das gelesen habe, hat mich dieser Aufbruch so ein bisschen auch an den Weggang von Hannes Meyer aus Dessau erinnert, der ja da sozusagen Leiter des Bauhauses gewesen ist. Und dann, nachdem er dort entlassen wird, halt irgendwie nach Moskau fährt, auch mit so einem Stab von Kollegen. Und das zunächst auch erstmal ein sehr hoffnungsvoller Aufbruch gewesen ist. Also es scheinen ja mehrere linke Architekten dann Richtung Sowjetunion gegangen zu sein. Schütte-Lihotzky und ihr Mann sind ja nach Russland berufen worden. Wie kamen die denn dorthin und was sollten die da machen?
Also zunächst mal, das, wie du beschreibst, ist es tatsächlich so, dass viele Fachkräfte aus Deutschland, nicht nur Architektinnen und Architekten, sondern auch Ingenieure und viele andere in dieser Zeit in die Sowjetunion gegangen sind. Das hat viel damit zu tun, dass in Deutschland 1929 die Weltwirtschaftskrise beginnt, sich bemerkbar macht und die großen Wohnbauprojekte, die in den 20er Jahren angestoßen wurden, dass die nicht mehr finanziert werden können und gleichzeitig in der Sowjetunion in den frühen 30er Jahren die Zeit ist, wo die Industrialisierung unter Stalin massiv vorangetrieben wird, wo der erste Fünfjahresplan existiert, wo eben wirklich viel Geld da ist, um Projekte durchzuführen, um zu bauen. Schütte-Lihotzky und ihr Mann Wilhelm Schütte sind Teil einer Gruppe um Ernst May, also mit dem sie eben in Frankfurt schon zusammengearbeitet haben. Ernst May ist eben gebeten worden, in die Sowjetunion zu kommen, um da ganze Arbeiterstädte zu bauen, also vor allen Dingen Magnitogorsk am Rande des Ural, wo sozusagen um eine Fabrik herum eine ganze Stadt entsteht. Und diese Gruppe von Ernst May hat eben die Aufgabe, sich an dem Aufbau dieser Stadt zu beteiligen. Schütte-Lihotzky selber baut vor allen Dingen Kinderanstalten, wie es damals hieß, also Kindergärten und zum Teil auch Schulen in der Sowjetunion.
Nun hast du das gesagt, die 1930er Jahre sind ein Zeitraum, wo es in der Sowjetunion so einen Industrialisierungsaufbruch gibt. Und genau das ist ja sicherlich auch interessant für Architektinnen und Architekten gewesen als Betätigungsfeld. Gleichzeitig ist es ja auch die Zeit der Stalinisierung, die schließlich dann auch in den Moskauer Prozessen gemündet ist. Inwiefern waren denn die Schüttes davon tangiert? Inwiefern sind sie mit diesem Umstand umgegangen?
Es gibt von Karl Schlögel ein schönes Buch, das heißt Traum und Terror. Das behandelt Moskau 1937 und das beschreibt, finde ich ganz schön, eben genau diesen Widerspruch. Auf der einen Seite dieser große Aufbruch, den es in den 30er Jahren in der Sowjetunion gibt und auf der anderen Seite eben der immer deutlich spürbare Terror, der dann eben 1937, 38 in den stalinistischen Schauprozessen und der tausendfachen oder zehntausendfachen Ermordung von auch Kommunistinnen und Kommunisten mündet. Und Margarete Schütte-Lihotzky, das weiß man sozusagen aus einigen Dokumenten und man weiß es eben auch aus Erzählungen, die sie gegenüber Freunden gemacht hat, hat gegen Ende ihres Aufenthalts durchaus was von diesem Terror mitbekommen. Man muss aber dazu wissen, dass sie selber eben in dieser Zeit zur Kommunistin wurde und dies bis zum Ende ihres Lebens im Jahr 2000 blieb. Und dementsprechend hat sie sich in der Öffentlichkeit eigentlich nie wirklich kritisch gegenüber dem Stalinismus geäußert. Also sie hat immer eher die Sowjetunion verteidigt. Das kann man biografisch erklären, weil gerade in der Nachkriegszeit, als sie stark ausgegrenzt wurde, die kommunistische Bewegung immer die war, die auf ihrer Seite stand, die sie unterstützt hat. Aber das ist eben dann eben auch der Grund dafür, dass sie sich nie dazu geäußert hat. Thomas Flierl, der einen Aufsatz in unserem Band geschrieben hat, er zeigt da sogar auch auf, dass ihr Mann, also Wilhelm Schütte, wirklich auch ins Visier der Partei geraten ist. Und nach allem, was wir mittlerweile wissen, ist sozusagen diese Ausreise 1937 auch ein Schritt gewesen, um Wilhelm Schütte zu retten.
Nun haben wir so ein paar Stationen im Leben von Margarete Schütte-Lihotzky auch so ein bisschen genauer uns angeschaut. Ich denke, dass wir sozusagen im Rahmen von so einem Gespräch gar nicht die Möglichkeit haben, uns alle Stationen so genau anzuschauen. Eben, es wurde schon genannt, sie hat ein sehr langes Leben gehabt und es ist auch ein besonders ereignisreiches Leben, sodass wir hier gar nicht alle Aspekte genauer unter die Lupe nehmen können. Aber du hattest es erwähnt, 1937, die Ausreise aus Russland und sie geht zusammen mit ihrem Mann über Frankreich nach Istanbul, wo sie unter anderem an den Entwürfen von Schulen beteiligt ist. Das heißt, sie ist ja während der Machtübernahme der Nazis nicht in Deutschland oder nicht in Österreich, aber sie kehrt dann 1940 zurück nach Österreich, auch um sich dem Widerstand gegen die Nazis anzuschließen. Was hat denn Schütte-Lihotzky im Widerstand gemacht?
Genau, sie geht dorthin zurück. Sie hat sich in der Türkei einer kommunistischen Widerstandsgruppe angeschlossen. Man kann davon ausgehen, dass sie schon vorher, also mindestens in Paris, wo sie 1937, 38 war, auch Kontakt zum kommunistischen Widerstand hat. Und genau diese Situation, dass sie erstens zwar deutsche Staatsbürgerin ist, aber seit 1930 nicht mehr in Deutschland war, bringt sie dazu, eben nach Deutschland, also beziehungsweise nach Wien, was zu diesem Zeitpunkt dann ja schon zu Deutschland gehörte, zu reisen und den Widerstand zu unterstützen, weil sie eben die Einschätzung hatte, dass das unauffällig ist, dass sie nicht verdächtigt wird. Sie hat sich als Kurierin dort betätigt, also sie hat Informationen aus der Türkei nach Wien gebracht, hat sich dort mit verschiedenen Kontaktpersonen getroffen, hat sich mit denen unterhalten, hat Informationen gesammelt. Das war so hauptsächlich ihre Tätigkeit dort.
Bereits 1941 ist Schütte-Lihotzky dann ja von der Gestapo verhaftet worden und sie hat 4 Jahre bis zur Befreiung in diversen Frauenknästen der Nazis ihre Zeit verbringen müssen. Was ist denn über diese Haftzeit von Schütte-Lihotzky bekannt?
Also über ihre Haftzeit weiß man von ihr selber eigentlich sehr genau Bescheid, weil sie in der Mitte der 80er Jahre begonnen hat, konzentriert, ihre Zeit im Widerstand zu beschreiben. Das Buch heißt Erinnerungen aus dem Widerstand und ist eigentlich speziell in Österreich, aber auch darüber hinaus, denke ich, einer der wichtigsten Quellen zur Widerstandstätigkeit. Man muss vielleicht aus der österreichischen Perspektive sagen, ganz anders als in Deutschland, dass Österreich nach 1945 in diese Position gegangen ist, Opfer des NS-Terrors gewesen zu sein, also auch durch den sogenannten Anschluss und die Annexion. Und nach 1945 war das dann die große Erzählung, die auch mit dem Staatsvertrag, den Österreich 1955 bekommen hat, doch nochmal manifestiert wurde. Ein Umdenken, also so ein Paradigmenwechsel in der jüngeren Zeitgeschichte in Österreich, kam dann erst sehr spät in den späten 70er Jahren, beziehungsweise in den 80er Jahren, wo zunächst mal junge Historikerinnen und Historiker auch dieses andere Österreich und den Widerstand entdeckt haben und natürlich auch die Mittäterschaft von Österreicherinnen und Österreichern am NS-Regime erforscht haben. Und Schütteli Hotzki war, nachdem sie nach 1945 wirklich weitgehend ohne Bauaufträge von öffentlicher Seite und so weiter durchkommen musste, war dann eine Kronzeugin. Sie war sehr eloquent, sie konnte sich an viele Leute erinnern, die meisten mit ihr inhaftiert waren oder die mit ihrem Widerstand waren, sind ja zu Tode, also sind ermordet worden. Und mit diesem Widerstandsbuch, das mehr oder minder fast gleichzeitig mit einer Präsidentschaftskandidatur in Österreich läuft, und das war damals Kurt Waldheim, war damals UNO-Generalsekretär und hat als Präsident kandidiert in Österreich, und es kam Mitte der 80er, also fast zeitgleich mit dem Buch Schütteli Hotzkis, kam zutage, dass Kurt Waldheim Mitglied der SA war. Und damit war es ein erster Schockmoment eigentlich in der größeren österreichischen Gesellschaft vernehmbar, was jetzt die jüngere und die eigene NS-Geschichte anlangt. Und ich denke, Schütteli Hotzki stand da vielfach auch mit wenigen sozusagen für dieses andere Österreich, für dieses politisch aufrechte, korrekte Österreich, das in den Widerstand gegangen ist und da nicht sozusagen einfach mitgemacht hat. Sie beschreibt in diesem Buch einerseits ihren Weg, wie sie zum Widerstand kommt, detailliertest auch, wie diese konspirative Arbeit funktioniert hat, auch ihre Verhaftung und dann auch die Haftbedingungen, auch die Kommunikation innerhalb des Gefängnisses. Und ich denke, das ist von ihr auch ganz wichtig. Sie hat das auch als fast didaktisches Material dann gesehen. Ihr war das auch wichtig, dass das in den Schulen dann auch gelesen wurde und auch als Art Quellenmaterial dann auch für Historikerinnen, aber auch für Künstler, also für Filmemacher und so weiter genutzt werden sollte.
Vielleicht noch zur Bedeutung, die dieses Buch für sie selber hatte. Sie ist in den 80er Jahren von verschiedenen Seiten gedrängt worden, ihre Erinnerungen zu schreiben. Und für sie war völlig klar, dass sie zwar ihre Lebenserinnerungen aufschreibt, aber dass sie tatsächlich als erstes über diese Widerstandszeit schreibt. Also sie hat nicht sozusagen chronologisch mit der Kindheit angefangen und dann sozusagen bis ins hohe Alter geschrieben, sondern sie hat als allererstes dieses Buch über den Widerstand verfasst und dann erst angefangen mit ihren Erinnerungen aus der Zeit davor, die dann erst auch posthum erschienen sind. Aber dieses Widerstandsbuch, das war für sie politisch eben auch sehr wichtig, das zu veröffentlichen.
Bernadette, du hattest das jetzt schon angedeutet, dass es quasi nach dem Zweiten Weltkrieg für Schütteli Hotzki nicht einfach war und dass es Schwierigkeiten gab in Wien, in Österreich. Inwiefern ist es ihr denn trotzdem gelungen, auch an architektonischen Debatten wieder anschließen zu können, auch tatsächlich architektonisch wieder wirken zu können?
Also zunächst war es so, dass sie sehr hoffnungsvoll nach Österreich zurückgekehrt ist, nach Wilhelmshütte, der zunächst noch in der Türkei interniert war. Das heißt, sie sind dann 45 beziehungsweise knapp nach 1945 nach Wien zurück und waren sozusagen voller Tatendrang, auch Österreich wieder aufzubauen, alle beide, für ein antifaschistisches und befreites Österreich. Und hier gab es natürlich auch Kriegszerstörungen und die Enttäuschung war dann sehr stark, weil eigentlich schon vor Ende, also Ende der 40er Jahre, dieser antifaschistische Grundimpetus, den es gab, in einen antikommunistischen übergegangen ist. Sicher auch durch die Besetzungen der Nachbarstaaten war dann so eine Panik eigentlich natürlich auch von der Sowjetbesetzung. Und es kam dann so, dass sowohl sie, also ihr Mann und sicher auch viele andere, die Mitglieder der KPÖ waren, von öffentlichen Bauaufträgen weitgehend ausgeschlossen waren. Also die Diktion war dann immer, ja, es gäbe genug andere, die hier diese und jene Dinge machen könnten. sie hat sich dessen ungeachtet, sie und auch ihr Mann und andere aus dieser Gruppe haben sich international engagiert, zum einerseits im CIRM, das ist eine internationale Architekten- und Architektinnenvereinigung, die schon in den 20er Jahren gegründet wurde. Also sie waren hier wirklich führende Köpfe von CIRM Austria. Hier ging es um Wiederaufbaufragen, um städtebauliche Aspekte und all diese Dinge. Das war der eine Weg. Der andere ist, dass sie auch Aufträge durch die Partei bekamen, also durch die KPÖ, die eine auch aus wirtschaftlicher Faktor eine wichtige Rolle spielte, sei es jetzt über das sogenannte Globushaus, also das ist ein ganz großer Verlagskomplex der Partei gewesen. Sie hat aber auch an zahlreichen Gedenkstätten für Opfer des Faschismus mitgewirkt. Also das sind sozusagen die Dinge, wo sie sich beteiligt hat. Aber ihre große Leidenschaft lag eigentlich, das kam schon vorher zur Sprache, auch in der Sowjetunion und eigentlich beginnend in Frankfurt, in der Entwicklung von Kindergärten und Kindertagesheimen. Also das war eigentlich ihre große Leidenschaft und auch ihre Expertise. Die, muss man dazu sagen, in Österreich eigentlich nicht genutzt wurde. Sie hat de facto in Wien, wo es wirklich unglaublich viele Kindergärten von öffentlicher Hand gibt bis heute, hat sie gerade mal 2 Kindergärten gebaut und da war sie aber dann schon wirklich im vorgerückten Alter. Also sie war dann schon eher gegen 60. Sie hat ja ganz wichtige Dinge einfließen lassen. Ich denke, in Architektinnenkreisen war sie schon angesehen, aber es wurde so ein bisschen ein Mantel des Schweigens über sie gebreitet und sie hat über Jahre immer wieder versucht, an den öffentlichen Stellen sozusagen auch ihre Expertise anzubieten und man hat die großräumig umgangen.
Wenn ich ergänzen darf, sie selber hat das auch stark verbittert, diese Ausgrenzung in der Nachkriegszeit. Sie beschreibt das selber damit, dass sie eben sehen muss, dass Architektinnen und vor allen Dingen Architekten, die schon während des NS-Regimes Karriere gemacht haben, dass die weiter Bauaufträge im Wien der Nachkriegszeit bekommen und sie als jemanden, die Widerstandskämpferin war, die für ein freies Österreich gekämpft hat, dass sie eben so ausgegrenzt wurde. Und sie schreibt in den 70er Jahren einen Aufsatz für eine kommunistische Zeitschrift, wo sie eben auch den Begriff benutzt, dass sie vom Berufsverbot betroffen war. Das hat natürlich viel sozusagen mit dem deutschen Kontext zu tun. Zu dieser Zeit gab es ja den radikalen Erlass, die sogenannten Berufsverbote in der Bundesrepublik, wo Kommunistinnen und Kommunisten aus dem öffentlichen Dienst ferngehalten wurden. Und diese Beschreibung übernimmt sie dann eben auch für ihre Situation, die sie dann eher in den 50er, 60er Jahren in Österreich hatte.
Inwiefern ist es dann trotzdem auch in Österreich vielleicht zu einer späten Würdigung gekommen? Also hat man sie dann auch nochmal sozusagen offiziell anerkannt, auch für ihre Leistungen?
Ja, das kam dann vergleichsweise spät. Also sie hat, wie schon erwähnt, in den späten 70er, 80er Jahren kam ein vermehrtes Interesse an ihr, an ihrer Widerstandstätigkeit während der NS-Zeit, aber auch als Architektin. Das hat damit zu tun, dass in den 70er Jahren einerseits das Interesse am neuen Frankfurt, also am Frankfurt der 20er Jahre, sozusagen die Rezeption da einfach sich verstärkt hat. Auch jene des Roten Wiens, wo man natürlich auch auf der Suche durch die zweite Frauenbewegung auch war, Architektinnen zu finden, die Großartiges geleistet haben. Und da zählte sie absolut zählt sie auch bis heute zu den großen Namen. Und in diesem Konglomerat an Interessen und der Wiederentdeckung war sie dann eigentlich, kann man fast sagen, im Dauereinsatz. Von offizieller Seite war es so, dass sie Mitte der 80er Jahre, als das Interesse dann wirklich greifbar wurde, war sie dann natürlich schon wirklich sehr alt, also sie war dann schon knapp 90 Jahre und wurde dann speziell von Wiener und österreichischer Seite quasi überschüttet mit Auszeichnungen, also von Seiten der Republik Österreich mit Ehrenmedaillen und Verdienstabzeichen und so weiter. Das ist ein Phänomen, das in der österreichischen Geschichte überhaupt zu beobachten ist. Nachdem der Widerstand, ich glaube, das ist die faktische Lage nicht so anders als in Deutschland, wo halt Zeit verzögert, dass insgesamt Widerstandskämpfer oder auch Vertriebene und verschiedene Gruppen, die dem NS-Terror unterlegen sind, sozusagen stärker in den Fokus gerückt sind und dass man hier geschaut hat, welche Persönlichkeiten sozusagen man hier mit sehr später oder großer Verspätung nochmal ehren kann. Und Schütte-Lihotzky war greifbar. Sie war fit, sie hat ein unglaublich phänomenales Gedächtnis gehabt, sie hat auch die Fähigkeit besessen, Dinge ganz einfach zu erzählen, zu erklären, auf den Punkt zu bringen, war immer verbindlich dabei, ist in Schulklassen genauso aufgetreten wie vor großen Museumsversammlungen als Architektin, aber auch in der Erinnerung an ihre Widerstandszeit. Also sie war in der Zeit, glaube ich, sie hatte sowas wie ein zweites, drittes Leben eigentlich. Marcel hat das irgendwie auch ganz gut einmal beschrieben, ihre verschiedenen Phasen und auch das Vergessen dazwischen, wie man das gut bezeichnen kann.
Ja, vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu, weil es ist tatsächlich so, man kann das, wenn man sich Zeitungsartikel, wenn man sich Presseresonanz und so anschaut, wenn man sich anschaut, Ausstellungen und alles Mögliche, dann kann man wirklich nachweisen, dass es eine Phase von knapp 20 Jahren gibt, in denen Margarete Schütte-Lihotzky in Österreich wirklich vergessen ist, also wo sie in der Öffentlichkeit keine Rolle spielt. Und dann ist es eben, wie Bernadette eben beschrieben hat, dass sie wiederentdeckt wird, dass sie mit Auszeichnungen überhäuft wird, Ehrendoktorate erhält. Und da muss man natürlich aber auch sagen, dass es eben viel damit zu tun hat, dass sie alt genug geworden ist, all das noch zu erleben. Weil natürlich vielen anderen, die im Widerstand gegen die Nazis aktiv waren, diese Ehrungen dann eben nicht mehr zuteil werden konnten, weil sie schlichtweg schon verstorben waren.
Und vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, sie hat sich einfach absolut fest in den Kanon der Architektur und Designgeschichte eingeschrieben mit der Frankfurter Küche und mit ihrem frühen architektonischen Beitrag in den 20er Jahren. Also das ist unauslöschlich. Es gibt wenig Architektinnen, die wir, wenn wir schnell mal nachdenken, die uns einfallen. Und sie zählt da absolut dazu. Also ich denke, es ist die Rezeption auf verschiedenen Seiten politisch, aber natürlich auch als einer der großen wenigen Frauen, die wir kennen, die in der Architektur etwas geleistet haben, was uns bekannt ist.
Und vielleicht für ihr Lebensende auch nochmal wichtig, dass sie die letzten Jahre als mahnende Zeitzeugin aufgetreten ist. Das hatte natürlich auch nochmal eine innenpolitische Komponente, weil die 90er Jahre eben auch die Zeit sind, in der die FPÖ wieder stärker wird, wo sie unter Jörg Haider stark nach rechts rutscht und Margarete Schütte-Lihotzky beobachtet diesen Aufstieg Haiders eben auch mit großer Sorge. 1995 verklagt sie noch gemeinsam mit vier anderen Verfolgten der NS-Zeit Haider, weil er sich verharmlosend über die nationalsozialistischen Konzentrationslager geäußert hat. Also das war ihr wirklich eine Herzensangelegenheit. Vielleicht war es dann auch ihr Glück, dass sie wenige Tage oder wenige Wochen, bevor die schwarz-blaue Regierung mit Beteiligung Haiders vereidigt wurde, im Januar 2000 gestorben ist.